Also Einsamkeit kann jeden treffen. Einsamkeit an sich ist ja erstmal auch nichts Schlimmes. Schlimm wird es ja dann, wenn man da nicht wieder rausfindet.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Isabel Weinert, ich bin Apothekerin und Redakteurin bei PZ PTA Forum. Kennen Sie Gefühle der Einsamkeit? Dann sind Sie nicht alleine. Die Zahlen derer, die sich richtig einsam fühlen, steigen und das gerade auch bei jüngeren Menschen. Das Thema ist so relevant, dass die Bundesregierung das Kompetenznetz Einsamkeit beauftragt hat und fördert, um die Einsamkeit stärker in den Fokus zu rücken und aus der Tabuzone zu holen. Wir reden heute darüber mit unserem Gast Dr. Martin Gibson-Kunze vom Kompetenznetz Einsamkeit. Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich sehr, mit Ihnen sprechen zu können.
Frau Weinert, hallo, ich grüße Sie.
Warum ist Einsamkeit überhaupt ein zunehmendes Problem in unserer Gesellschaft?
Ja, das ist tatsächlich, also die Forschung zeigt hier ein differenziertes Bild. Langfristig sehen wir in Deutschland tatsächlich gar keinen kontinuierlichen Anstieg von Einsamkeit. Mhm. Also im Barometer untersuchen wir die Entwicklung der Einsamkeitsbelastung seit den 90er Jahren auf Grundlage repräsentativer Bevölkerungsdaten. Und hier haben wir gesehen, dass bis zur Corona-Pandemie die Zahlen sogar leicht zurückgingen. Ja, mit Corona stiegen die natürlich an, sind aber wieder zurückgegangen über die Gesamtbevölkerung, bei bestimmten Gruppen allerdings nicht so schnell wie bei anderen Gruppen und auch noch nach wie vor über dem Niveau wie vor der Pandemie. Aber gleichzeitig ist es schon auch so, dass wir das als gesellschaftliches Problem stärker wahrnehmen.
Ja.
Das sehe ich schon so. Vier Gründe sind da aus meiner Sicht irgendwie, könnte man da anführen. Also erstens, ich glaube, wir wissen jetzt einfach mehr, wie belastend und welche Folgen Einsamkeit hat. Also die Datenlage ist deutlich besser. Die Corona-Pandemie zweitens, die ich gerade schon gesagt hatte, die wirkte schon so ein bisschen als Katalysator und hat quasi auch gezeigt, wie verletzlich auch gute soziale Beziehungen sind. Drittens, ist auch in Deutschland, wir sind ja da international eigentlich auch in guter Gemeinschaft. Also andere Länder, die haben Ministerien oder auch viele Aktionspläne, die Weltgesundheitsorganisation, OECD, legen quasi alle so einen Schwerpunkt auf dieses Thema. Und viertens, ist es aber schon auch so, dass gesellschaftliche Entwicklungen ja dieses Thema auch weiter in den Fokus rücken. Also flexible Erwerbsbiografien, mehr Single-Haushalte, demografischer Wandel. Genau, deswegen, also ich würde schon sagen, es ist kein neues Phänomen. Wir kennen das aus der Praxis. Neues aber, dass es halt als relevantes Thema wahrgenommen wird.
Und gibt es jetzt Altersgruppen, weil Sie von der Pandemie sprachen, die das da ganz besonders betroffen hat und die das vielleicht auch jetzt noch eher trifft?
Ja, auch die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten aus der Forschung. Also lange galt ja vor allem das hohe Alter als Risikophase. Wissen aber mittlerweile auch aus dem Einsamkeitsbarometer und vielen anderen Studien, dass Einsamkeit besonders auch Menschen in jungem Alter trifft, aber auch in jedem Alter.
Okay. Tatsächlich.
Also entscheidend ist aus meiner Sicht eigentlich gar nicht so sehr das Alter selber, sondern die jeweilige Lebensphase und Lebenslage. Also es ist eher nicht eine Frage vom Lebensalter, sondern vom Lebenslauf. Es hat dann was mit Umbrüchen zu tun. Bei Kindern und Jugendlichen, das ist auch eine Gruppe, die mit der Corona-Pandemie quasi besonders hervorgetreten ist. Das hat tatsächlich auch in der Einsamkeitsforschung viele überrascht, weil die bisher gar nicht so auf dem Schirm waren. Und das geht schon bei Kindern los. Und hier ist es ja vor allem so Zugehörigkeit, Freundschaften, Peer-Beziehungen, eine gute Beziehung und unterstützende Beziehung zu Fachkräften, zu Lehrkräften, zu Bezugspersonen im Kindergarten. Und das ist quasi so ein Punkt, ja, das hat man ja bei Schulschließungen gar nicht berücksichtigt, dass das ein Punkt ist. Mobbing, belastende familiäre Situationen, etwa aufgrund von Armut irgendwie, spielen natürlich auch mit einer Rolle. Und dann so bei jungen Erwachsenen sind es halt insbesondere so Übergänge wie der Auszug aus dem Elternhaus, sich verändernde soziale Beziehungen, die sich neu definieren müssen, Ausbildung, Berufseinstieg. Und gerade hier sind auch die Einsamkeitsbelastungen während der Corona-Pandemie besonders stark angestiegen, weil auch hier diese Maßnahmen quasi so stark gewirkt haben auf diese soziale Beziehungen. Und hier sehen wir auch bei Kindern und Jugendlichen, auch bei jungen Erwachsenen, dass die Normalisierung quasi langsamer ist als bei älteren Menschen. Und bei mittleren Erwachsenenalter, dann sind es Themen wie Trennung, berufliche Belastung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Care-Arbeit, ja, also nicht nur die eigenen Kinder, aber auch pflegende Angehörige sind wichtig. Und dann kommen diese älteren Menschen, und das sind so, weiß ich, so ab 75, 80 Jahren, und hier spielen halt so Ruhe, dann gesundheitliche Einschränkungen, dadurch eine nachlassende Mobilität oder Verlust von nahestehenden Menschen eine Rolle. Und im Grunde sehen wir hier im Barometer, aber auch in vielen anderen Studien so eine U-Verteilung. Also es gibt relativ große Belastungen im jungen Lebensalter und dann geht es ein bisschen zurück und dann steigt es wieder an.
Ja.
Also es kann quasi jeden betreffen und an sich ist aber auch wichtig, also Einsamkeit kann jeden treffen, Einsamkeit an sich ist ja erstmal auch nichts Schlimmes. Schlimm wird es ja dann, wenn man da nicht wieder rausfindet, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf.
Es gibt ja verschiedene Arten von Einsamkeit, Sie haben gerade schon gesagt, wenn jeder Mensch fühlt sich mal kurzfristig einsam, aber wann wird das denn relevant und dann unterscheiden Wissenschaftler ja auch noch die soziale von der emotionalen Einsamkeit. Können Sie dazu was?
Gerne. Also ich würde da vielleicht sogar noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen und besprechen, also was wir unter Einsamkeit eigentlich generell verstehen. So, ne? Und in der Forschung verstehen wir unter Einsamkeit quasi diese wahrgenommene Diskrepanz zwischen den gewünschten und tatsächlichen sozialen Beziehungen. Also das eine, das ist so die anerkannteste Definition. Es gibt natürlich noch mehr, können Sie sich ja vorstellen. Also es geht aber dabei nicht darum, quasi wie viele Menschen objektiv um einen herum sind, sondern ob die vorhandenen Beziehungen den eigenen Bedürfnissen entsprechen. Ja, das ist quasi, deshalb ist Einsamkeit ja auch nicht mit Alleinsein gleichzusetzen. Man kann in Anführungszeichen auch sehr gut in Gemeinschaft einsam sein. Mhm. Und dann werden eben verschiedene Formen unterschieden, emotional und sozial. Und da haben Sie ja gerade schon die beiden wichtigsten Formen auch genannt. Es gibt auch noch andere kulturelle oder existenzielle Einsamkeit. Und eben die emotionale Einsamkeit, das geht auf Weiß zurück, die Unterscheidung, die bedeutet eben, dass besonders enge Bezugspersonen fehlen.
Ja.
Also jemand, ja, mit dem man Sorgen, Freude, den Alltag teilen kann. Und das ist quasi, das ist die Familie insbesondere und das ist dann halt nach einer Trennung oder dem Verlust einer Partnerin oder Partner besonders relevant. Mhm. Wohingegen dann eben die soziale Einsamkeit ja quasi so ein Fehlen von einem tragfähigen sozialen Netz beschreibt. Das Gefühl quasi nicht richtig dazuzugehören. Ja. Etwa im Freundeskreis, der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz. Und diese beiden Formen, und das ist auch das Interessante, können quasi auch unabhängig voneinander auftreten. Also man kann viele Menschen um sich herum haben und sich trotzdem emotional einsam fühlen. Mhm. Umgekehrt kann man auch in einer glücklichen Partnerschaft leben und sich sozial einsam fühlen, wenn eben die Freundschaften fehlen. Also diese unterschiedlichen Ursachen machen diese Unterscheidung auch wichtig. Ja? Mal fehlt eben die enge Beziehung und mal das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein.
Welche Folgen hat denn jetzt Einsamkeit zum einen für den einzelnen Menschen und aber auch für die Gesellschaft?
Das ist, also für mich ist diese Frage auch immer ganz wichtig, weil die ja betrifft ja im Grunde auch, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit Einsamkeit?
Richtig.
Und das ist ja, Einsamkeit ist zwar, hatte ich eben gesagt, ist ein subjektives Gefühl, also wie ich meine Beziehungen wahrnehme, aber die Folgen reichen, das hatten Sie eben schon angedeutet, ja weit über die Personen hinaus. Mhm. Und das ist so, lange wurde ja Einsamkeit vor allem als Folge von gesundheitlichen und sozialen Problemen verstanden. So, ich werde krank, kann nicht mehr aus meiner Wohnung raus und deswegen vereinsame ich quasi. Heute zeigen aber zahlreiche Studien, und das ist mittlerweile recht gut belegt, dass insbesondere chronische Einsamkeit auch eine Ursache für gesundheitliche Einschränkungen sein kann. Da wird genannt Depression, Angststörungen, Schlafprobleme, höhere Sterblichkeit. Und dass halt insgesamt chronische Einsamkeit negativ auf unser Wohlbefinden auswirkt. Es beeinflusst aber auch unser Soziales quasi, ne? Wie wir die Welt wahrnehmen, unser Denken und Verhalten. Menschen, die dauerhaft einsam sind, ziehen sich zurück, vertrauen anderen weniger, nehmen soziale Beziehungen eher kritisch wahr. Und dadurch entsteht ja auch so ein Teufelskreis, der die Einsamkeit dann auch wieder verstärkt.
Mhm.
Genau, und gleichzeitig hat Einsamkeit ja auch die gesellschaftliche Folgen. Also wenn man sich nicht mehr Teil dieser Gemeinschaft fühlt, dann leidet der soziale Zusammenhalt. Und das zeigen Studien mittlerweile ja auch recht gut, diese Zusammenhänge zwischen chronischer Einsamkeit und einer geringeren gesellschaftlichen politischen Teilhabe, weniger Vertrauen in die politischen Institutionen wie Polizei, Parteien und so weiter, dass man sich weniger fürs Gemeinwohl einsetzt, also die Wahlbereitschaft sinkt, die quasi Bereitschaft, sich auf Verschwörungsideologien hinzugeben, steigt. Und hinzu kommen auch volkswirtschaftliche Kosten, stärkere Inanspruchnahme vom Gesundheitssystem. Das ist auch etwas, was uns immer mal wieder von Pflegediensten rückgespiegelt wird, dass jetzt in Feiertage quasi der Hausnotrufknopf aus so einer sozialen Notlage und nicht aus einer medizinischen Notlage getätigt wird.
Ja.
Das ist ja im System aber gar nicht eingepreist. Also und deswegen insgesamt ist es schon so, dass Einsamkeit zwar ein individuelles Gefühl ist, aber kein privates Problem. So könnte man es vielleicht so ausführen.
Ja. Und noch hinzu kommt, dass es gibt ja nicht mehr so viele Tabuthemen, aber Einsamkeit ist ja immer noch ein Tabuthema. Also Menschen ist das irgendwie auch unangenehm, sich da quasi in Anführungszeichen zu outen, dass sie sich einsam fühlen. Wie kann das denn gelingen, Menschen zu einem offensiveren Umgang mit Einsamkeit zu bewegen, dass das einfach auch wirklich ein Thema wird, dass man anspricht, ohne dass einem das irgendwie unangenehm ist, weil man meint, das dürfen Menschen nicht haben.
Also dieses Thema Scham und die Stigmatisierung von Einsamkeit ist wirklich ein großes Problem. Ja, man sieht ja das den Menschen nicht an, dass sie einsam sind. Mhm. Also das kann man von außen nicht sehen. Gleichzeitig betrifft es einfach sehr viele Menschen. Und viele, das wissen wir auch aus qualitativen Forschungen mit Betroffenen, nehmen Einsamkeit so als persönliches Versagen wahr.
Ja.
Ja, und das ist quasi, eigentlich ist es quasi eine normale menschliche Erfahrung. Und es fällt quasi leichter, darüber zu sprechen, wenn es nicht so stigmatisiert und schambehaftet wäre. Deswegen ist es schon, es wurde in letzter Zeit viel gemacht. Es gibt Kampagnen, Aktionswochen, öffentliche Diskussionen, die dazu beitragen, schon Einsamkeit sichtbarer und besprechbarer zu machen und Vorurteile abzubauen. Und das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, weil ja dieses Besprechbarmachen der erste Schritt ist, um etwas zu verändern an der Situation. Und ich finde, das richtet sich an die Betroffenen selber. Und gleichzeitig müssen aber auch so Menschen sensibilisiert werden, die andere Menschen treffen, Fachkräfte in Kindertagesstätten, Schulen, Arztpraxen, in Betrieben, Pflegeeinrichtungen, dass dort Einsamkeit quasi mitgedacht wird und Betroffene auch angesprochen werden. Ja, also diese Scham ist auf beiden Seiten, so von den Betroffenen selber, aber auch von denen, die es vielleicht wahrnehmen. Also die Enttabuisierung sollte nicht bei den Betroffenen nicht nur beginnen, sondern auch bei den Menschen, die ihnen begegnen.
Ja, das ist ja auch für Apothekenteams total wichtig. Also die sind ja auch total viel in Kontakt mit Menschen, dass
total,
man eben das tatsächlich auch mitdenkt und vielleicht überlegt, ja, wie kann man an der Stelle auch Dinge einfühlsam ansprechen.
Ja, ja, das ist ja auch gar nicht so einfach, ja, weil man ist ja dann gleich in so einer Situation, was soll ich denn da jetzt machen? Ich kann da jetzt nicht helfen, oder?
Genau. Gibt es da denn irgendwelche Tipps, wie man sowas ansprechen kann?
Ja, also ein bisschen unterschiedlich. Also klar ist erstmal, jeder Einzelne von uns kann etwas gegen Einsamkeit tun. Und tatsächlich werden da, glaube ich, auch so man hat Angst, das anzusprechen, weil auch diese kleinen Gesten, quasi die Wirkung kleiner Gesten unterschätzt wird.
Mhm.
So, ne? Also das einfache Gespräch mit der Nachbarin, mit dem Nachbarn. Ein Anruf bei alten Freunden oder Einladung. Nicht einfach nur schreiben, sondern auch mal anrufen oder diese gute alte Praxis vorbeizugehen.
Ja.
Der Mut, selbst den ersten Schritt auf andere zuzugehen und nicht zu warten. Routinen sind irgendwie wichtig. Und wenn Einsamkeit dauerhaft belastet, sollte man sich aber auch quasi professionelle Unterstützung holen oder die auch anraten. Aber eben diese kleinen Gesten machen, glaube ich, schon viel aus. Und gleichzeitig ist es aber auch zu kurz gegriffen, quasi Einsamkeit als Aufgabe von Einzelnen zu sehen. Mhm. Wir wissen, es gibt einfach Lebenslagen und Lebenssituationen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich vereinsame, sehr hoch ist.
Ja.
Und da können dann die Menschen selber gar nichts dafür. Und das hat dann was mit Rahmenbedingungen zu tun. Gibt es Orte der Begegnung? Ja, auch in Apotheken. Wie viel Zeit hat man eigentlich mit den Menschen zu sprechen?
Mhm.
Gibt es so Orte der Begegnung? Wie niedrigschwellig sind die? Wie konsumarm sind die auch? Wir wissen, Einsamkeit hängt auch stark mit Armut zusammen.
Ja.
Und Teilhabe kostet natürlich Geld. Also, und dann, es ist einfach wichtig, soziale Beziehungen sind kein Naturgewächs. Also gute soziale Beziehungen. Die entstehen nicht einfach, wenn man irgendwie Menschen in einen Raum steckt, sondern sind halt schon, brauchen irgendwie so Gelegenheiten und Strukturen.
Mhm.
Und deswegen ist es schon wichtig, dass Orte eben so gestaltet werden, an denen Menschen sich begegnen können.
Und welche Zielsetzungen verfolgt jetzt das Kompetenznetz Einsamkeit und welche Angebote gibt es da auch für Menschen?
Genau, Sie hatten es ja schon gesagt, uns gibt es jetzt mittlerweile schon seit Ende 2021, gefördert mit Mitteln des Bundesfamilienministeriums. Unser Ziel ist es eigentlich, das so Wissen über Einsamkeit zu bündeln, Forschung, Politik und Praxis miteinander zu vernetzen und dazu beitragen, dass Einsamkeit in Deutschland quasi adressiert wird. Ja, dazu gehören wissenschaftliche Analysen wie das Barometer, aber nicht nur. Wir haben auch andere Studien selber gemacht oder verweisen auch auf andere Bündeln quasi vorhandenes Wissen. Wir machen öffentliche Veranstaltungen, machen aber auch so Weiterbildungen oder beraten auch Akteure. Mhm. Und wir haben auch Angebote für betroffene Menschen, also auf unserer Internetseite, aber auch dann für Expertinnen und Experten. Da kann man dann auch gut drauf verweisen, wenn man mal andere anspricht.
Ja.
Wir haben so bundesweite Angebote, die quasi rund um die Uhr irgendwie erreichbar sind.
Ja.
Aber auch so eine Angebotslandkarte, wo man mit Postleitzahlensuche sich Angebote in der Nähe suchen kann. Das überarbeiten wir jetzt nochmal, um das noch ein bisschen niedrigschwelliger und besser zu machen. Und ich sehe tatsächlich schon vielleicht so im Rückblick auf jetzt diese letzten Jahre, dass wir haben jetzt mittlerweile, ich glaube schon die dritte oder die vierte Aktionswoche, die fünfte Konferenz gegen Einsamkeit im Sommer. Und mich beeindruckt das schon tatsächlich, wie viele Menschen und Organisationen sich inzwischen bundesweit engagieren, so bundesweit, auf Landesebene, aber insbesondere auch in den Kommunen. Und dort ist es ja wichtig vor Ort. Ja? Also die konkreten Maßnahmen müssen ja eigentlich auch vor Ort umgesetzt werden.
Das klingt echt sehr wertvoll. Wie kann jetzt jeder Mensch dazu beitragen, die Welt ein bisschen weniger einsam zu machen?
Ich hatte es ja eben schon mal gesagt, und das ist auch so ein Learning für mich selber auch, eben diese kleinen Gesten, so mit Menschen tatsächlich zu sprechen, ja, dieses kurze Gespräch oder dieser Anruf, wenn man mal Zeit hat, eben das Telefon vielleicht auch aus der Hand zu, oder ans Ohr zu nehmen und nicht vor den Kopf, um mit Menschen zu sprechen, mit Nachbarn. Das macht, glaube ich, schon wirklich sehr viel aus und eben so ein bisschen so einen Blick dafür zu bekommen, ob Menschen hier einsam sind und damit vielleicht auch ein Problem haben. Es gibt ja auch Menschen, die haben damit kein Problem.
Ja.
Also, denen geht's damit, die sind damit fein. Aber ich glaube, diese kleine Geste, das ist schon etwas, wo wir selber viel bewirken könnten. Ja.
Ja, da fällt mir noch ein, dass auch noch, um nochmal auf die Apotheken zu kommen, das ist ja wirklich auch so ein Ort, wo viele Menschen hingehen, weil sie da auch einen sozialen Austausch haben. Spricht ein bisschen auch gegen den Versand von Medikamenten, wo man mit Glück den Paketboten gerade mal noch von hinten sieht. Und in der Apotheke vor Ort eben einfach den Riesenvorteil hat, dass man neben der professionellen Beratung und Versorgung mit Medikamenten einfach auch nochmal einen sozialen Austausch hat. Also das ist einfach auch bei dieser Thematik, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Total. Das ist mir, ich erinnere mich da gerade, um das noch zu bestärken, an einen Interviewausschnitt, ja, wo auch eine einsame ältere Dame gesagt hat, dass auch diese Besuche in der Apotheke oder auch bei Arztpraxen quasi eine der wenigen Kontakte sind, die sie hat. So, und die gehen dann natürlich auch gerne dorthin. Von daher sind diese Orte wirklich wichtig, ja.
Ja, Herr Gibson-Kunze, ich bedanke mich ganz herzlich für das gute Gespräch bei Ihnen.
Ja, vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
Alles Gute.
Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Tschüss.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.